Herzlich willkommen zu diesem neuen Profcast. Dieses Mal handelt es sich nicht um ein Interview, Expertengespräch oder einem Austausch auf Augenhöhe. Stattdessen habe ich dieses Mal einen Vortrag bekommen, den ich im Januar 2022 zum Thema digitale Fitness in einem fantastischen 3D-Greenscreen-Studio im Internet streamen durfte. Vielen Dank hier an Christine Pogge von der Firma Podium GbR, einer meiner Redneragenturen. Ja, und dazu möchte ich herzlich einladen, in einem, ja, hoffentlich doch kurzweiligen Input von 20 Minuten, anschließend auch mit einer Q&A, in denen Zuhörerinnen, Zuhörer und Zuschauer aus dem Internet, aus ganz Deutschland ihre Fragen stellen durften, dann auch weitere konkrete Fragestellungen beantworten zu dürfen. Also, viel Spaß und auf geht's!
Herzlich willkommen zum Profcast, der Podcast für Ihre digitale Fitness. Hier erhalten Sie Impulse, Denkanstöße, Tipps und Meinungen über die digitale Medienwelt. Begrüßen Sie mit mir Ihren Gastgeber, den Digitalprofessor Dr. Gerald Lemke.
Ich freue mich jetzt auf unseren nächsten Gast, auf unsere nächste Voice, Professor Dr. Gerald Lemke. Er ist Professor für Medienwirtschaft und Medienmanagement, Studiengangsleiter an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, mehrfacher Buchautor. Darauf wird das Thema nachher auch noch in der Q&A kommen. Und er nimmt uns mit auf eine Reise in die digitale Fitness, weil er sagt, digitale Fitness ist eine Kernkompetenz der Zukunft, sowohl bei den Führungskräften als auch bei den Mitarbeitern. Freut euch also mit mir auf Professor Dr. Gerald Lemke. Viel Spaß.
Ja, ein herzliches Willkommen zu dem zweiten Input hier auf dieser wundervollen Veranstaltung. Und das Thema digitale Fitness. Wenn Sie beispielsweise eine Suchmaschine anwerfen wie Google und Sie geben dort digitale Fitness ein, dann werden Sie meist Ergebnisse finden, die was mit Smartwatch und mit Fitnessarmbändern und mit Fitnessgeräten, vielleicht sogar im Büro, im eigenen Unternehmen zu tun haben. Aber das ist gar nicht das Thema. Denn digitale Fitness ist mehr als jetzt eine körperliche oder eine physische oder vielleicht auch eine seelische, psychische Fitness. Dazu gehört mehr. Warum ist das so? Wir leben in einer Welt, die durch die digitale Transformation in allen Lebensbereichen, sowohl in der Gesellschaft als auch in den Unternehmen und in der Arbeit, massiv vorangetrieben wird. Das wissen all die, die seit rund zwei Jahren Corona-bedingt zu Hause arbeiten dürfen oder müssen. Das bin sowohl ich als auch meine Studierenden, als auch über 60% aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland. Wenn man sich die aktuellen Umfragen anschaut, sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit eigentlich zufrieden, im Homeoffice zu arbeiten? Denn sagen auch hier wiederum eine Mehrheit, dass sie durch die Vereinbarkeit von Privat- und Beruflichen beiderseits eigentlich ganz zufrieden sind. Und die aktuellsten Forschungsdaten zeigen auch, dass die Produktivität in der Arbeit zu Hause auch in den letzten 2 Jahren zugenommen hat. Auf der anderen Seite haben wir natürlich in den Unternehmen eine Kultur, zumindest in den Leistungsgesellschaften wie in Deutschland, eine Kultur, die nicht so gerade von Selbstorganisation strotzt und auch nicht gerade vor Selbstvertrauen, in das Vertrauen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geprägt ist. Damit ist die Führung angesprochen. Das heißt also, wir reden darüber, wie kann denn eigentlich so können menschliche und humane Kategorien wie Vertrauen dazu beitragen, dass sich Menschen weiterbilden können. Wir haben es in der vorhergehenden Keynote schon gehört, da sind viele wichtige Aspekte wie offener Mindset und so weiter schon angesprochen worden. Also was sind denn jetzt eigentlich die Kompetenzen vor dieser großen Veränderung der Digitalisierung einerseits und den Veränderungsbedarf und der Notwendigkeit sowohl in den Unternehmen als auch in der Gesellschaft privat zu Hause? Ja, und das ist nicht so einfach zu beantworten. Denn wenn man sich anschaut, welche Zukunftskompetenzen denn tatsächlich verlangt werden, kommen wir auf ein Bündel von Fähigkeiten von über 250 Einzelfähigkeiten. Da steht dann drin, man soll denn also auch fehlerfrei einen Zoom- oder einen Teams-Account bedienen können. Man soll digitale Medien verstehen lernen. Man soll Grundlagen in der digitalen Programmierfähigkeit erwerben. Man soll sich mit neuen digitalen Workflows in Unternehmen beschäftigen, um nur so einige Beispiele zu nennen. Wenn Sie das alles so zusammenfassen, in einen Topf werfen und ich diesen Topf jetzt hier vor mir stehen hätte und aufmachen würde, wären wir alle völlig erschlagen. Man muss also einen Fokus setzen. Und wenn man einen Fokus setzen muss, sowohl für sich selber privat als auch vor allem als Mitarbeiter oder Führungskraft im Unternehmen, muss man einfach Entscheidungen treffen, was wichtig ist. Meiner Überzeugung nach ist wichtig die These, digital kann jeder. Und das Zweite ist, dass jeder das Digitale lernen kann. Das wissen wir nicht nur dadurch, dass in der Vergangenheit sehr viele Studien entstanden sind, die bestätigen, dass eben nicht nur die Jüngeren, die Digital Natives, also die mit dem Smartphone quasi im Kreissaal schon in unsere Welt gesprungen sind, das Digitale beherrschen, sondern vor allem auch die Älteren, wenn sie herangeführt werden und wenn sie eine Motivation haben, sich damit zu beschäftigen. Also, wir dürfen nicht warten, dass wir eine junge Generation, also diese sogenannte heutige Generation Z in unseren Unternehmen endlich beschäftigen dürfen, in der Erwartung, dass die uns das Digitale schon weiterbringen oder weiterbilden würden. Das ist nicht so. Ganz im Gegenteil. Die haben auch natürlich ihre Defizite. Also Vision ist dann nicht gleich digitale Workflows fürs Unternehmen gestalten. Also, wir brauchen einen Fokus auf das, was wirklich wichtig ist. Meiner Überzeugung nach ist wichtig, zu hinterfragen, welches Menschenbild habe ich eigentlich? Denn wenn wirklich jeder digital kann, dann haben wir in sehr vielen Unternehmen, gerade auch so in den tradierten Unternehmensbranchen wie Finanzdienstleistung, Großindustrie, aber auch im Mittelstand durchaus immer noch das Menschenbild, Mitarbeiter sind da, um Aufgaben abzuarbeiten. Also beschäftigt sich die Organisation und damit die Prozesse und natürlich dann auch im Endeffekt auch die Kultur ausschließlich damit, perfekte Prozesse und Arbeitsabläufe zu gestalten und permanent Job Descriptions fein zu tunen. Also da muss man dann, wenn man den Beleg von rechts nach links legt, dann genügt es nicht nur, dass er irgendwann dann rechts liegt, sondern da muss dann dieser Prozess auch noch optimiert werden. Und weil man das nicht kann, gibt es dann Trainings und Schulungen und Weiterbildungsmaßnahmen, die in vielen anderen Bereichen durchaus ihre Rechtfertigung haben, aber letztendlich doch immer sehr fachorientiert sind. Sie bleiben fachorientiert und eben nicht menschenorientiert. Also muss ich mir anhand eines anderen Menschenbildes, vielleicht eines eher humanorientierten Menschenbildes, tatsächlich auch in den Unternehmen und nicht nur zu Hause bei meinen Kindern, sondern auch in den Unternehmen die Frage stellen, was ist eigentlich Lernen in den Unternehmen? Boah, ein riesengroßes Fass. Wenn jeder digital kann, weiß ich aber, dass die klassischen Vermittlungsmethoden, wenn man jetzt so Lerntypen und Lerntheorien und so Konzepte wie lebenslanges Lernen sich alles anschaut, meistens in der Praxis nicht auf fruchtbaren Boden fallen. Warum? Warum ist das so? Warum sind alle tollen Gedanken, die sich schlaue Menschen und Wissenschaftler weltweit zu diesem Thema gemacht haben, warum sind die so erfolglos geblieben in der Praxis? Und es gibt eigentlich einen einfachen Grund. Wir optimieren uns zu Tode und gucken nicht das an, was Menschen tatsächlich brauchen. Damit ist eine erste ganz wichtige Fähigkeit in betrieblichen Kontexten schon angesprochen, nämlich die der Empathie. Digitale Fitness bedeutet, dass ich mich zunächst erstmal mit meinem empathischen Verhalten damit beschäftigen muss, ja, nicht nur möchte, sondern muss meiner Überzeugung nach, was denn eigentlich meine Kolleginnen und Kollegen tatsächlich lernen wollen. Und das funktioniert nicht über Online-Abfragen, die in Großkonzernen teilweise sogar anonymisiert sind, nach dem Motto, ja, was willst du mal gerne lernen, was hättest du denn mal so gerne, sondern tatsächlich, was brauchst du denn eigentlich für eine Fähigkeit, damit du in deinem Job noch besser werden kannst? Was können wir insgesamt tun und du dazu beitragen, dass du deinen Job auf ein nächstes Level hebst? Dass du also eben nicht nur einen standardisierten Output bringst, sondern darüber hinaus auch noch etwas bringt, was dir zusätzlich Spaß macht. Das heißt also, dieses Thema, da kommen wir zur zweiten Grundfähigkeit des Vertrauens, des Schaffens von Urvertrauens und das Wiederentdecken von Urvertrauen, der Potenziale, die in uns allen Menschen stecken, ist eine unglaublich wichtige Fähigkeit, die es zu erwerben gilt. Und leider haben wir, das haben wir im Vorgang ja auch schon gehört, leider zu schnell und zu früh verlernt, dieses Urvertrauen für uns als ein Paradigma wiederzuerkennen und das in unserer Organisation auch umzusetzen. Und wie das geht, da gibt es nachher auch gleich nochmal 2, 3 Tipps dazu. Was sind noch so Fähigkeiten? Mir ist es ganz wichtig, einen offenen Mindset zu entwickeln. Einen offenen Mindset für Digitales. Alle Studien, egal welche man nimmt, bewegen sich immer in einer Mehrheit in Deutschland, in denen Menschen sagen, digital, ja, ja, das wird kommen, da sind wir alle überzeugt, das sagen 98%. Aber eine weitere Mehrheit sagt auch, aber bitte nicht bei mir. Also es wird kommen, aber ich will es nicht tun. Und das erleben wir in Unternehmen auch. Da soll denn irgendwie eine digitale Social-Media-Kampagne beispielsweise aufgesetzt werden. Warum macht man das nicht selber? Anstatt es einer Agentur zu geben, die das extern macht. Warum nicht? Weil man sich damit nicht beschäftigen möchte. Gehört nicht zum Kerngeschäft, hat man keine Ahnung von, sind wir nicht sozialisiert, hat man nicht gelernt, weder im Studium noch in der Schule. Und so privat sind das sowieso alles Hörnis und Pfeifen, die da in diesen sozialen Netzwerken herumlaufen. Und selbst wenn das so wäre, was ja empirisch gar nicht bewiesen ist, aber selbst wenn das so wäre, gibt es aber auch sehr viel Kluges und sehr viel Schlaues und sehr viel Inspiration und vor allem auch einfach eine neue Kultur, in denen sich all die, die so irgendwie über 35 sind, irgendwie unglaublich schwer tun, weil sie sich eher damit beschäftigen, naja, das Geld verdiene ich halt mit originärem Geschäft, wenn ich Prozesse optimiere und nicht, wenn ich mich mit digitalen Medien beschäftige. Und das ist ein Irrglaube, weil in Zukunft werden wir, wie heute auch schon, mit künstlichen Intelligenzen zusammenarbeiten und mit Kameras, die sich selbst verfolgen und Webcams, die hinter dir herlaufen in deinem Büro, damit du dich da frei bewegen kannst, mehr Freiheit gewinnst und vielleicht irgendwo mit deinen Kunden am Flipchart ein kleines Webinar live und interaktiv gestalten kannst. All das sind so kleine Technologien mit künstlichen Intelligenzen angefüttert, die einfach ganz viele Chancen des Engagements mit deinen Kunden ermöglichen. Und deswegen, warum Angst davor zu haben, wenn noch diese Chancen da sind? Und ich verstehe es sehr gut, weil selbst wenn neue Technologien auf mich so als jetzt so rund 50-Jähriger so auf mich zukommen, dann weiß ich auch nicht so ganz genau, irgendwie so, was ist das für ein Zeugs? Und ist das wieder irgendwie so ein geiler neuer heißer Scheiß? So Clubhouse im nächsten Jahr war so etwas, ja, muss man da jetzt mitmachen, muss man da nicht mitmachen? Das ist die falsche Frage. Die Frage müsste eigentlich lauten, warum mache ich da nicht mit? Warum schaue ich da nicht mal rein? In dem Fall höre ich nicht konkret rein. Warum bewege ich mich da nicht? Vielleicht, wenn ich reinhöre, vielleicht begeistert mich etwas. Vielleicht lerne ich alleine schon nur deshalb. Und dann ist nicht das Technische im Vordergrund, sondern einfach der Nutzen, den man daraus gewinnen kann. Und das lerne ich nicht, wenn ich nicht lernbereit bin. Es gibt eine fantastische Wissenschaftlerin und Erfolgsbuchautorin, die Carol Dweck, aus Nordamerika. Und ihr Lebenswerk besteht darin, dass sie seit über 35 Jahren als Psychologin an ihren Universitäten, in denen sie tätig ist, Menschen befragt, warum lernst du leichter? Und die andere Kontrollgruppe befragt, warum lernst du schwerer? Und das ticken wir in Deutschland noch völlig verquer, dass wir denken, dass eigentlich Lernen ein exquisites Gut ist und andere, die lernschwach sind, einfach die Möglichkeiten nicht dafür haben. Und das müssen wir natürlich erstmal überbrücken. Und das gilt in Unternehmen vor allem auch ganz genauso. Lernen ist nicht ein exquisites Gut für die Führungskräfte, die sich 3 Tage in Luxushotels zurückziehen, während Mitarbeiter zu Hause YouTube-Videos gucken sollen, damit sie sich weiterbilden. Das ist natürlich polarisierend, aber leider auch die Realität. Also, wir müssen da weitergehen. Und die Carol Dweck, die sagt dann, wenn sie diese Kontrollgruppen seit jetzt über 35 Jahren sich anschaut, dass in der Tat jeder das Potenzial zur Weiterentwicklung zum Lernen hat. Und das Wichtigste ist, Vertrauen entgegenzubringen. Als Chef dem Mitarbeiter Vertrauen entgegenzubringen. Als Mitarbeiter dem Kollegen zu vertrauen. Und damit muss das Vertrauen gewichtiger sein als neidvolles Verhalten oder warum kann der mehr als ich. Wir sehen also, dass so originäre, humanorientierte Werte ganz wichtig sind, um digital fit zu werden. Denn wer sich heute, und das zeigt eine sehr große McKinsey-Studie, na, die machen viele Studien, ich weiß wohl, aber vor allem auch sehr gute und sehr repräsentative Studien, wer heute damit beginnt, seine digitale Fitness im Unternehmen zu entwickeln, weiterzuentwickeln, zu fördern oder auch überhaupt erstmal Initiativen zu starten, der wird in 3 bis 5 Jahren die Früchte auch messbar ernten können. Das ist nichts, wo ich sage, ich mache heute ein Training und kann morgen etwas besser. Das geht so bei fachlichen Themen sehr, sehr, sehr gut. Aber im Bereich jetzt der originären, humanorientierten Werteentwicklung braucht man halt schon noch ein bisschen mehr Zeit. Aber ich will nicht nur auf den Humanismus herumreiten. Natürlich ist es auch ganz hilfreich zu gucken, hey, was kann ich denn noch so tun, um mich mit digitalen Medien beispielsweise zu beschäftigen? Wissen Sie, mir geht's ganz genauso. Ich habe auch den ganzen Tag ganz andere Sachen zu tun, als irgendwie permanent an neuen Apps herumzuspielen, mir die neuesten Clubhouse-Apps und was weiß ich, was es da noch so alles immer jede Woche neu gibt, anzuschauen. Und ich tue es aber trotzdem. Ich investiere diese Zeit, weil es ist eigentlich das Lernen. Ah, da gibt es etwas Neues. Oh, das funktioniert so. Und oh, da kann man das und das damit machen, ist eigentlich nur das eine. Das Zweite, was für mich viel, viel wichtiger ist, und das erlebe ich bei sehr vielen Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, eben nicht nur an der Hochschule, sondern auch in der Praxis, ist, dass sie inspiriert werden, dass sie sagen, Mensch, da passiert mal was Neues. Hey, das ist ja ganz einfach. Da kann mir die KI ja tatsächlich was abnehmen, was ich vielleicht sonst überhaupt noch nicht mal gedacht hätte. Da passiert also etwas in mir. Ich verändere mich, ich gewinne einen neuen Spirit. Und ich gewinne damit neue Opportunities, neue Chancen, neue Möglichkeiten. Und wenn ich dann mir im Unternehmen diesen Raum und kulturelle Werte mich in denen bewege, wo mir das ermöglicht wird, das auszuleben, dann haben Sie den 6er mit Zusatzzahl im Lotto gewonnen. Aber darum bedarf es 2 Perspektiven, um die digitale Fitness nach vorne zu bringen. Die eine Perspektive ist, seinen eigenen Mindset à la Carol Dweck zu öffnen. Dafür gibt es Maßnahmen, es gibt Handlungsempfehlungen, Erfahrungen. Ach, es gibt da auch YouTube-Videos und einen TEDx-Talk und so weiter. Da können Sie schon mal ganz schnell reinschauen. Und das andere ist neben dieser individuellen Perspektive die organisatorische Perspektive, im Unternehmen diesen Mindset und diesen Raum zu ermöglichen. Ermöglichen Sie, werden Sie nicht zum Führer Ihrer von Aufgaben und optimierten Prozessen, sondern werden Sie zum Ermöglicher von Lernereignissen. Was so pädagogisch klingt und so einfach zugänglich ist, wo die meisten vermutlich einfach sagen, nicken, jawohl, jo, das ist es, ist denn in der Umsetzung nicht immer ganz so einfach. Machen Sie es deswegen zum Thema. Setzen Sie es Tipp 1 auf die Agenda in Ihrem Team, ob Sie nun Mitarbeiterin, Mitarbeiter oder Führungskraft oder Geschäftsführer oder Inhaber ist, egal. Setzen Sie es auf die Agenda. Wie können wir in unserem Unternehmen digital fit werden? Das Zweite ist, verzichten Sie vielleicht weniger auf Fachtrainings, wo Sie sagen, okay, wir machen jetzt irgendwie ein Seminar und da lernen wir jetzt, wie wir Clubhouse oder TikTok oder Instagram bedienen. Ich halte davon persönlich nicht sehr viel. Es ist fachlich durchaus wichtig. Geben Sie drittens, und das ist der dritte Weg, vor allem dann Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, das auszuprobieren. Geben Sie jedem ein Smartphone in die Hand. Geben Sie ihm so eine Daddelkiste in die Hand und sagen, hey, da geht noch mehr mit, als nur E-Mails beantworten oder TikTok zu starten oder Fotos bei Instagram anzugucken. Geben Sie den Auftrag oder machen Sie ein Projekt am Rande Ihrer normalen Tätigkeit. Freitag von 13 bis 14 Uhr, wo Sie sagen, hey, wir machen vielleicht mal einen Führungskräfte-Podcast. Wir gehen mal mit unserem Smartphone und einem kleinen Mikrofon, das ich da anschließe, vielleicht mal roundabout durch unsere Company und sprechen mit unseren Führungskräften. Wie seht ihr eigentlich die Zukunft der Arbeit? Beispielsweise suchen Sie sich Themen, die corporate-mäßig enger an Ihren Unternehmen gebunden sind. Die Vielfalt ist so, so groß. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Und wenn Sie das denn produziert haben, hören Sie sich das an, gemeinsam. Machen Sie daraus eine Feier. Feiern Sie es ab, was Sie da Neues gemacht haben. Seien Sie stolz darauf, dass Sie etwas Neues gewagt haben, was Sie bisher unterlassen haben. Aus den verschiedensten Gründen. Und wenn Sie schon mal feiern, warum können Sie das nicht auch virtuell machen? Nehmen Sie so ein Portal wie wonder.me, da können Sie sich auch virtuell treffen, wenn Sie im Homeoffice oder irgendwie hybrid arbeiten, dass Sie sich auch in solchen virtuellen Räumen treffen und genau das ausprobieren. Ich mache so gute Erfahrungen damit. Es ist so einfach zu handhaben, wenn da nur der Wille da ist. Laden Sie Ihre Teams ein, machen Sie Ihre nächste Betriebsversammlung auch mal virtuell, wenn Sie es nicht sowieso schon machen, Klammer auf, mussten, Klammer zu. Machen Sie das zu einer Regel, zu einer Routine, dass Sie das ein und andere Meeting auch in Zukunft, wenn das große C an uns vorbeigerauscht sein wird, dann doch wieder mehr in Präsenz machen. Nutzen Sie diese Möglichkeiten. Dazu möchte ich Sie ermutigen. Und vielleicht ist dieser kleine Impuls oder diese kleinen Impulse für Sie ein kleiner Anschub, mal darüber nachzudenken, das in Ihrer Organisation zum Thema zu machen, darüber zu sprechen und zu Hause zu einer Digitalkompetenz, zu einer digitalen Fitness zu gelangen, die mehr ist als nur die technische Perspektive, über die alle sprechen. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bin offen für Ihre Fragen.
Ja, herzlichen Dank, lieber Gerald Lemke, für diese Ausführung, sehr, sehr spannenden Ausführung. Ich habe mir direkt ein paar Notizen gemacht, damit wir in die Fragen einsteigen. Und ja, liebes Publikum, liebe Teilnehmende, also scheuen Sie sich nicht, auch Fragen in den Chat zu schreiben. Ich habe den hier seitlich bei mir auf dem Bildschirm liegen, in den Chat. Ich kann da reingucken und wir können die Fragen dann an Gerald Lemke weiterreichen. Genau, bevor wir starten, genau, ihr seht vielleicht schon, dass ich hier ein Buch in der Hand habe. Dazu werde ich gleich noch mehr sagen, denn all das, was du jetzt im Impuls angerissen hast, sozusagen, kann man auch nochmal nachlesen. Aber bevor wir da einsteigen, also ich habe nochmal wirklich so mitgenommen, aus deinem Vortrag quasi drei ganz wichtige Faktoren. Empathie, hast du gesprochen, ist ganz wichtig. Vertrauen, Urvertrauen und ein offenes Mindset. Und ich finde es ganz spannend, weil tatsächlich, ich glaube, die erste Assoziation bei dem Begriff digitale Fitness ist so ein bisschen, kann ich mit den Geräten umgehen, kann ich mit den Tools umgehen? Und dass der Grundstein, den du genannt hast, aber erstmal ein ganz anderer ist, fand ich jetzt für mich sehr interessant. Und du hast ja nach hinten raus auch noch zwei, drei ein bisschen konkretere Tipps gegeben. Es arbeitet in mir, weil ich nämlich sage, das hört sich so toll an mit Empathie und Vertrauen und offenes Mindset. Wie sieht denn die Realität aus? Also ich frage mal ganz direkt, lebt ihr das genauso in der Hochschule?
Ja, wir leben das in der Hochschule tatsächlich so. Aber das war auch nicht immer so. Mhm. Ne? Natürlich, wir kommen in Deutschland, kommen wir aus einer Kontrollkultur, indem wir Systeme schaffen, uns damit beschäftigen, dass diese Systeme immer perfekt funktionieren. Und damit sie perfekt funktionieren, das ist so wie so ein Fließband beim Automobilhersteller, damit hinten das fehlerfreie Auto kommt, musst du alle Teilschritte permanent kontrollieren. Ja, wir sind als Industrie, Staat, Land und großer Exporteur von Maschinen einfach zu sehr getriggert darauf zu kontrollieren, damit hinten etwas Perfektes herauskommt. Und wir sehen bei dem Thema der digitalen Kompetenzen und der Fitness in Unternehmen, dass dieses Denken und diese Prinzipien, die in der maschinellen Produktion super erfolgreich sind, überhaupt gar nicht funktionieren. Wir versuchen also erstmal IT-Systeme aufzubauen, die irgendwie funktionieren und dann feiern wir, hey, funktioniert was? Ja, wenn es 80% funktioniert, ist schon mal super. Und dann beschäftigen wir uns nur noch damit, die letzten 20% herauszuholen. Und dann kommen natürlich auch so Aufgaben immer heraus, wie bediene ich dieses System, also die Bedienerkompetenz, wie gehe ich mit Fehlern in der Bedienung um und so weiter und so fort. Und weißt du, das ist so unsinnig. Weil ja, das ist schon wichtig, aber hey, Bedienung, da mache ich ein YouTube-Video dazu, 10 Minuten, wie ich das Ding bediene. Und dann schafft sich das jeder selber drauf. Das ist ja, also das Bedienen muss ich nicht mehr über Schulungen machen. Sondern es geht letztendlich wirklich nur darum zu sagen, okay, wie setzen wir damit denn wirklich das, was wir in Unternehmen brauchen, also Innovation, das Neue finden, das Neue ansprechen, das Neue projektieren, neue Kundenprojekte, neue Kunden zu gewinnen, neue Märkte erschließen, neue Produkte gewinnen und so weiter. Wie setzen wir diese Technologie dafür ein? Mhm. Und darum ist Technologie immer nur und wird immer so bleiben, Mittel zu diesen Zwecken. Und in Deutschland haben wir genau das umgedrehte Denken.
Ja, ja, das, ich glaube, das ist vielleicht wirklich noch ein Punkt und es geht ja auch noch weiter, denn ich sag mal so, wenn wir auch auf die ganz großen Herausforderungen unserer Zeit schauen, brauchen wir insgesamt ein Umdenken und vielleicht einfach auch ein anderes Menschenbild mit mehr Menschlichkeit. Mhm. Das wird ja auch auf ganz anderen Themen und Ebenen diskutiert. Mhm. Und insofern, glaube ich, ist das ein ganz, ganz wichtiger Aspekt auch der Bildung, weil wir reden über die Bildung im engeren und weiteren Begriff heute. Ich gehöre ja auch schon zu der Ü50-Generation und bezeichne mich selber immer als Social-Media-Legasthenikerin, weil ich bis heute, ich gebe es offen zu, nicht so ganz den leidenschaftlichen Zugang. Ich habe ihn den Zugang gefunden, aber mir fehlt noch ein wenig die Leidenschaft. Und jetzt hast du auch gesagt, du nimmst die Zeit, auch du hast nicht immer Lust und dich damit zu beschäftigen. Das erlebe ich auch und ich versuche auch, mich damit zu beschäftigen. Aber es gibt, und da werde ich, jetzt gehe ich jetzt einmal kurz auf das Buch ein, Digitale Fitness für Führungskräfte. Gerald Lemke hat zusammen mit seiner Co-Autorin Nadine Soyer ein wunderbares Buch dazu geschrieben, wo auch nochmal sehr konkret drin steht, was man tun kann, also was Führungskräfte tun können. Ihr benennt Tools und das, darauf möchte ich jetzt hinaus. Und das siebte Kapitel, da geht es um Mental Health, mit Mental Health digitalen Stress und Überlastung vermeiden. Und da würde ich dir gerne noch schnell eine Frage zu stellen, und zwar dieses Thema Überforderung. Ja. Also es hört sich toll an, Open Mind, Vertrauen, Empathie, Lernen, immer offen sein. Aber auf der anderen Seite, also ich gebe zu, ich finde das auch verdammt anstrengend.
Ja,
das ist es. Hast du da Tipps, wie wir da, wie schaffe ich es, diese Balance zu halten?
Das ist es. Wir haben, also ich habe immer so das Bild vor Augen, das ich mit mir herumtrage, dass wir von diesen 100% der Digitalisierung immer so 60% die Chancen sehen, aber wir müssen leider auch 40% der Risiken betrachten. Und deswegen haben wir diese Risiken auch hier mit aufgenommen und gesehen, dass es natürlich viele Menschen gibt, nicht wenige, viele Menschen gibt, die diese Überforderung spüren. Diese Überforderung ist meistens nicht kausal auf die IT zurückzuführen. Nicht immer. Sondern die Überforderung ist immer ein Konglomerat von mehreren Stressoren. Und wenn dann aber jetzt eine neue IT kommt oder wenn ich als Chef sage, hier, du machst mal eine Social-Media-Kampagne und ich bin nicht leidenschaftlich dabei oder habe das wohl noch nie gemacht, dann wird es natürlich sehr schwierig. Und dann sind natürlich solche dynamischen Impulse wie Social Media beispielsweise oder digitale Aktivitäten, das ist so denn das Öl in ein lodernes Feuer. Ja? Das Digital Mindset ist tatsächlich eine Strategie, die sich in der Vergangenheit so an das betriebliche Gesundheitswesen andockt. Wir sehen das aber eben nicht nur so als BG-Strategie für große Unternehmen, sondern als Alltagsstrategie. Also wenn ich dann sage, wir machen eine hybride Arbeit, also 10 Leute sind im Office und 10 Leute arbeiten von zu Hause aus, dann beschäftige ich die nicht 10 Stunden lang am Tag in einer Teams-Variation. Ja, also damit fängt es schon mal an. Ich rufe auch nicht irgendwie Termine aus um 22.30 Uhr als Vorgesetzter, damit ich meinen Leuten nochmal schnell die Aufgaben für den nächsten Call um 7 Uhr am nächsten Tag geben kann. Sondern ich versuche, ein Gleichgewicht zu finden. Und da sind wir natürlich noch neu. Ich weiß von einigen, dass sie das in der Corona-Pandemie-Zeit so auch für sich gefunden haben. Und dann gibt es diese Probleme nicht. Aber ich weiß auch, dass sehr viele diese Balance noch suchen. Ja? Und da gibt es immer so zwei Kategorien. Entweder die total Homeoffice-Leute, die sagen, ich mache jetzt nur noch alles IT, das funktioniert ja wunderbar. Ne? Da sehe ich meine Leute nicht, wie fantastisch. Ne? Wenn sie eine Frage haben, können sie mich anchatten. Und auf der anderen Seite die sagen, nein, wir müssen immer im Büro sein und den ganzen Tag quatschen. Die Welt wird in Zukunft ein Hybride sein. Irgendwie. Klar kann das jedes Unternehmen und jeder Arbeitgeber natürlich entscheiden, das ist schon klar. Aber wenn Sie jetzt die jüngeren Generationen in die Unternehmen kommen, die wollen nicht 40 Stunden bei Ihnen im Büro abhocken. Die kommen nämlich an und sagen, ich will eigentlich nur 3 Tage arbeiten bei Ihnen, aber den Rest mache ich woanders. Und mit diesen Fragestellungen, damit sind wir jetzt schon in der Beschäftigung, das sind vorwiegend die Personaler, das ist noch nicht im Top-Management oder in der Geschäftsführung bei vielen angekommen, aber es kommt immer weiter und immer weiter und in 5 Jahren werden wir hier nicht mehr stehen und das diskutieren, das ist selbstverständlich.
Das nehme ich beim Wort. Also wir werden schauen, wo wir in 5 Jahren stehen.
Ja.
Aber ich gebe dir da recht. Ich glaube auch, wir brauchen diese Entwicklung einfach ganz stark. Und auch wenn wir natürlich mit 7 Personen in der Agentur ein eher kleines Unternehmen sind, haben wir ja auch genau diese Fragen. Und wir haben ja bei uns eine duale Studentin von eurer Hochschule.
Ja.
Und genau, also sie ist natürlich für uns die Berichterstatterin, ob ihr das wirklich in der Hochschule so gut umsetzt, dass ihr da Vorbild seid. Aber Aha. Ich glaube das sehr gerne. Chatten und hast du gerade ein schönes Stichwort. Ich kann tatsächlich unseren Chat jetzt leider gerade nicht sehen, aber das macht nichts. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Fragen eingereicht habt und euch wundert, dass ich die jetzt nicht weiterreiche, dann holen wir das einfach nach. Also dann geben wir die weiter, Gerald, und ich glaube, du würdest auch im Nachgang mal noch kurz, zumindest schriftlich oder wie auch immer, das, oder wir stellen das dann nochmal online, wenn es da noch Fragen gibt. Ich kann mir aber auch vorstellen, es waren jetzt so viele Impulse, dass das erstmal ganz, ganz, ganz viel Denkstoff für euch ist. Und vielleicht auch der Impuls, genau da ranzugehen an das Thema und da jetzt reinzugehen. Oh, jetzt kann ich den Chat wieder sehen.
Es gibt eine Sucht, ne? Ja, der jungen Generation.
Richtig. Ich lese es einfach mal kurz vor. Die Sucht des iPhones der jungen Generation ist die Sucht nach menschlicher Interaktion. Wir Rudeltiere, nicht nach den technischen Geräten. Das ist sozusagen weniger eine Frage, mehr ein Statement. Ein, 2 Minuten, glaube ich, können wir noch. Magst du dazu noch mal kurz was sagen, lieber Gerald?
Ja, in der Tat. Denn ich habe auch einiges geschrieben zum Thema Medienabhängigkeit und Digitalabhängigkeit. Mhm. Ja, habe ich also vieles gemacht und mich viele Jahre auch intensiv damit beschäftigt. Und die ist natürlich auch da. Man muss sich mit diesen beiden Seiten auch beschäftigen. Und ich bin auch immer ganz offenes Ohr, habe offene Ohren, wenn Unternehmen beispielsweise Lösungen entwickelt haben, wie sie denn mit der Digitalnutzung der Mitarbeiter umgehen. Und da geht alles von Verboten bis hin zur völligen Liberalisierung der Nutzung. Und es gibt ein Unternehmen beispielsweise, die haben es ganz toll gemacht. Die haben gesagt, okay, wir verbieten es nicht grundsätzlich, aber sobald du mit deinem privaten Smartphone bei uns durch das Werkstor sozusagen gehst, dann werden die sozialen Kanäle abgeschaltet. Da haben die so eine App entwickelt, ne? Die darf der Mitarbeiter sich installieren. Und es tatsächlich haben das von 120 Mitarbeitern 118 gemacht, 2 nicht. Und halt eben 2 nicht, aber 118, wow. So, und dann gehen die rein und dann gehen sie da rein. Ja, und das betrifft eben nicht nur die Jungen. Weißt du, Christine, das betrifft auch die Älteren. Die Älteren sitzen auch auf dem Werksklo und da den ganzen Tag und gucken nochmal die Netflix-Serie vom Vorabend zu Ende. Das wissen wir alle. Aber man spricht darüber nicht so gerne im Unternehmen. Ein heißes Eisen. Aber die haben beispielsweise so eine Lösung gefunden mit einer eigenen App. Time River heißt die. Schaut euch das im Internet an. Ihr findet das sehr schnell. Es gibt auch einen Podcast in meinem Podcast-Channel darüber. Gibt es dann ganz viele Informationen darüber. Also, tolle Idee. Fand ich sehr, sehr, sehr kreativ. Und dann wurden die Mitarbeiter befragt und die Mitarbeiter haben gesagt, hey, super, seitdem wir das haben, kann ich wieder konzentrierter arbeiten.
Das klingt großartig.
Großartig.
Das ist auf jeden Fall, man sieht, also auch das Thema wird wahrgenommen, die Problematik wird wahrgenommen, da wird an Lösungen gearbeitet. Ich denke, klar, gerade die Jüngeren, die Eltern haben damit zu kämpfen, natürlich auch mit der Begrenzung von Internetzeit etc. Und da kommen wir nochmal drauf zurück und das ist genau, es muss das Menschliche die Priorität sein und genau das ist es. Ich denke, wenn wir schaffen, genug Empathie entgegenzubringen, genug Vertrauen zu haben und aufzubauen und dazu noch irgendwie an der Seite zu bleiben, zu motivieren, aber auch zu begleiten, dann nimmt das einen guten Weg und dann kriegen wir genau diese Balance hin, die wir uns wünschen zwischen digitaler Fitness und Mental Health.
Das war ein ganz tolles Schlusswort, Christine. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich möchte es um einen Satz noch ergänzen, denn dann brauchen wir auch keine Angst vor künstlichen Intelligenzen oder Robotern haben, wenn wir diese Balance haben, sowohl privat als auch in der Organisation als auch in der Gesellschaft. Dann wären alle Roboter, die da in Zukunft auf uns zukommen werden, alle nur Hilfsarbeiter werden, die uns bei unserer Arbeit helfen.
Das finde ich also eine wunderbare Abrundung vielleicht unseres gemeinsamen Schlussworts, denn natürlich KI ist ein Riesenthema in dem Kontext und da gibt es so viele Möglichkeiten, aber schürt eben auch Ängste.
Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich über eine Bewertung oder eine Weiterleitung in Ihrem Netzwerk. Oder abonnieren Sie diesen Podcast zum Beispiel bei iTunes oder registrieren Sie sich für meinen kostenfreien Newsletter.